Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Heike Ehrhardt.
Ich bringe euch ein paar Abschnitte mit aus Abrahams Leben. Und ihr wisst, ich bin mehr so ein intuitiver Typ. Dementsprechend habe ich das Ganze kulturelle Beobachtung genannt. Wir haben heute zwei Teile von der Predigt und ich flechte dann immer Geschichten aus Myanmar damit rein. Und ich hoffe, dass ihr mitkommt. Wir machen auch ein Lied zwischendurch, damit ihr mal den Kopf wieder und das Herz wieder frei kriegt. Ganz vielen Dank, dass ihr da seid. Und ich danke auch der Claudia, dass sie kommen will und für uns den Text liest, der jetzt hier vorne ansteht.
Terach verließ die Stadt Ur, die von den Chaldäern bewohnt wurde, gemeinsam mit seinem Sohn Abram, seinem Enkel Lot und seiner Schwiegertochter Sarai wollte er in das Land Kanaan auswandern. Sie kamen nach Haran und schlugen dort ihre Zelte auf. Der Herr sagte zu Abram: Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Abram gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Mit ihm kam seine Frau Sarai, sein Neffe Lot, sowie alle Knechte und Mägde, die sie in Haran in den Dienst genommen hatten. Mit ihrem ganzen Besitz brachen sie in Richtung Kanaan auf. Als sie schließlich dort ankamen, durchzogen sie das Land, das damals von den Kanaanitern bewohnt wurde. Bei Sichem ließen sie sich nieder in der Nähe der Eiche von More. An dieser Stätte zeigte der Herr sich Abram und versprach ihm: Ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Abram schichtete Steine auf als Altar für den Herrn, dort, wo Gott ihm erschienen war.
Wir haben hier eine reisende Familie. Und ich freue mich, dass ich auch von einer Familie reden kann, die aus dem persischen Gebiet kommt. Da fühlen manche sich zu Hause. Und manche wissen einfach auch, wie es geht, wie es jemanden geht, der seine Heimat verlassen muss. Jetzt haben wir hier den Abram und die Sarai. Und die beiden müssen nicht die Heimat verlassen, weil da große Aufstände sind, sondern weil es einen Gott gibt, der in unser Leben hineinspricht. Gott hat was vor mit Abram. Und er sagt dem Abram, um seinem Vater Terach: Geh und zieh aus von hier, geh nach Kanaan. Ich will dir ein neues Land geben. Und interessanterweise sagt er das erste Mal zum Terach. Terach verließ die Stadt Ur und zog nach Haran. Haran war eigentlich sein Sohn, der ist aber schon gestorben. Und so haben sie die Stadt, die sie da scheinbar gegründet haben oder eingenommen haben, keine Ahnung, haben sie dann Haran genannt. Der Papa also, der Vater vom Abraham, den hat Gott benutzt, weil er was mit Abraham vorhatte. Und dann auch, wenn wir mal gucken, was ist denn der Terach und der Abraham, was sind das für Leute? Ich denke, das waren damals schon Nomaden. Sie haben ihre Tiere mitgenommen, danach haben sie ihre Sklaven, hier steht so schön Diener, also Dienerschaft, Dankeschön, mitgenommen. Sie haben gewusst, irgendwas ist hier im Busch. Was für ein Gott genau das war? Ja, das war der Gott, der mit Noah geredet hatte, der Gott, der Adam und Eva geschaffen hat, aber da gab's noch keine Bibel. Also was der Abraham genau von Gott wusste, weiß ich nicht. Aber Gott hat ihn gerufen und hat ihn losgeschickt. Stellt euch mal vor, Gott sagt zu euch: So, ihr Lieben, ihr habt jetzt hier lange genug in Homberg gewohnt. Ich möchte euch hier mal verpflanzen. Ich habe noch was mit euch vor. Und tatsächlich sagt Gott das. Ich habe was mit euch vor. Egal in welchem Alter. Wir haben einen Ruf von Gott. Gott gebraucht, was er uns mitgegeben hat. Wir sehen das beim Abraham auch später. Gott weiß, umzugehen mit den Herden. Er hat ein relativ nomadisches Leben und Gott benutzt das. Und er sagt ihm, okay, geh nach Kanaan. Unser Ruf von Gott ist vielleicht ganz genauso. Gott gebraucht, was er uns mitgegeben hat, was wir kennen, unsere Kindheit, wie wir aufgewachsen sind, das, was wir zurücklassen mussten in Ur, in Chaldea oder in Haran. Er benutzt das und er nimmt uns mit, unsere Familie, unser Wissen, den Reichtum. Aber Gott mutet uns auch Ungewissheit zu. Was wir machen müssen, ist einfach nur bereit sein, auf Gottes Reden einzugehen und ihm zu gehorchen. Wir müssen nicht alles wissen, aber wir müssen gehorchen. Ich würde euch gerne mal fragen, wo ruft Gott euch? Wo hat Gott euch herausgerufen und wo ruft er euch hin? In Frielendorf, in Homberg, in der Gegend oder woanders hin? Aus Persien oder aus Myanmar? Wozu will Gott euch gebrauchen? Und Gott gebraucht jeden von uns. Wir müssen nur bereit sein. Was war dein Ur? Was ist dein Kanaan? Ich bringe euch ein Beispiel von mir. Ihr wisst, ich hatte diese innere Gewissheit, es wird Myanmar. Aber ich hatte als Kind direkt an der Zonengrenze damals, ich hatte so ein Schiss vor diesen Zollbehörden da. Immer da über die Grenze zu gehen, am Wochenende, wenn ich meine Uroma in Thüringen besuchen wollte. Und jedes Mal haben die uns das Auto auseinandergenommen, alles rausgeräumt, ob wir nicht irgendwas schmuggeln. Man, und ich kam dann, als ich dann nach Myanmar kam, und diese Frauen beim Zoll hatten genau die gleiche Uniform an wie damals zu DDR-Zeiten. Da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Militärdiktatur war sowieso nicht mein Ding. Nach Myanmar. Ich soll nach Myanmar gehen? Ich? Ich bin doch auch bloß eine Singlefrau. Was soll ich denn da können? Was kann ich denn da Großes leisten? Darum ging es überhaupt nicht. Gott hat gesagt, ich habe dich geschaffen, wie du warst. Ich habe dir deine Eltern gegeben, deine Familie gegeben, die Schwierigkeiten gegeben, die du hast oder die guten Sachen gegeben, die du geschenkt bekommen hast. Geh einfach und ich mache den Rest. Meine Kollegin, die Evelyn, die jetzt gerade für mich Kultur und Sprache, also unseren neuen Missionar mit Kultur und Sprache hilft, die kam an nach Myanmar und sie hatte schon eine Geschichte. Sie war in der Studentenmission in Indonesien Vollzeit beschäftigt. Also sie hat ganz viel mit Studenten gearbeitet in Indonesien und war da auch mit denen zusammen unterwegs. Und ihr Ruf war ganz eindeutig Studentenarbeit. Nur als Evelyn kam, war Myanmar auch noch eine Militärdiktatur. Und die Studenten, die wir auch gerne erreichen wollten als Feld, weil Studenten sind einfach so wichtig, junge Leute für Gott zu gewinnen, das ist einfach unglaublich. Die waren so beschützt vom Staat, vom Militär. Wenn da nur ein Mensch kam und hat seine weiße Nase da oder ausländische Nase da ins Studentenwohnheim gesteckt, da gab es einen ganz großen Aufruhr. Und dementsprechend, als Evelyn zu mir kam zum Sprache- und Kulturlernen und sie das sagte mit der Studentenmission, sage ich, Evelyn, das geht im Moment noch nicht. Ja, aber ich will das so und so und so und so machen. Evelyn, das geht gerade nicht. Das geht so noch nicht. Ja, aber was soll ich denn dann in Myanmar? Der Herr hat mich doch für Studentenarbeit gerufen. Soll ich euch was sagen? Evelyn kam wieder. Wir haben Studentenarbeit in Myanmar. Seit 3 Jahren gibt es die Studentenarbeit in Myanmar mit ihrer Hilfe. Gott hat was gemacht. Der hat eine ganze Regierung umgeschmissen. Vielleicht nicht nur, um Studenten zu erreichen, hoffentlich um mehr Leute zu erreichen. Und plötzlich ging's. Ganz, ganz klein fängt's gerade an und es wächst in verschiedenen Stellen, Ortschaften, also Unigeländen in Myanmar wächst die Studentenarbeit. Und sie ist in einheimischer Hand und unsere Kollegin, die Evelyn, hilft da und tritt beratend ein. Ist das nicht wunderbar? Wo kommst du her? Wo ruft Gott dich hin? Was hat er mit dir vor? Wir konnten nichts machen. Gott hat gemacht.
Im Land Kanaan brach eine schwere Hungersnot aus. Abraham zog nach Ägypten, um während dieser Zeit dort Zuflucht zu suchen. Kurz vor der ägyptischen Grenze sagte er zu seiner Frau Sarai: Ich befürchte, du wirst bei den Männern Aufsehen erregen, weil du so schön bist. Wenn dich die Ägypter sehen, sagen sie bestimmt, das ist seine Frau. Dir werden sie nichts tun, aber mich werden sie umbringen, um an dich heranzukommen. Sag doch einfach, du seist meine Schwester, dann werden sie mich bestimmt am Leben lassen und deinetwegen gut behandeln. Da ließ er, der Pharao, Sarai in seinen Palast holen und überhäufte Abraham ihretwegen mit Geschenken. Diener, Schafe, Ziegen, Rinder, Esel und Kamele. Aber der Herr bestrafte den Pharao und seine Familie mit Krankheiten, weil er sich an Abrahams Frau Sarai vergriffen hatte. Da rief der Pharao Abraham zu sich und stellte ihn zur Rede: Was hast du mir da angetan? Warum hast du behauptet, sie sei deine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Macht, dass ihr wegkommt.
Eine Hungersnot in Kanaan? Aber Gott hatte doch Abraham dahin geschickt. Jetzt hatte Abraham Tiere und musste auf die aufpassen und plötzlich kommt es zu einer Hungersnot. Wahrscheinlich eine Dürre, wie bei uns letztes Jahr. Und Abraham weiß sich nicht zu helfen und zieht nach Ägypten. Manchmal haben wir unsere Gedanken im Kopf, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt diese Schwierigkeiten und jene. Und dann fragen wir uns, ja Herr, du sagst gerade nichts, was sollen wir denn tun? Hier steht nirgendwo, dass Gott ihm gesagt hat, er soll nach Ägypten ziehen, aber vielleicht hat Gott das gesagt, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht genau, aber diese Unsicherheit kennt ihr vielleicht auch. Was soll ich jetzt denn eigentlich machen? In dieser Situation in meinem Leben habe ich in diesen Schwierigkeiten, in denen ich stecke, was mache ich denn jetzt für meine Familie? Wie kann ich hier überleben? Wie kann ich gut rumkommen? Und dann sehen wir, wie bei Abraham sich was zeigt. Angst. Abraham, der Nomade, der Hirte, der vielleicht schon ein bisschen größer geworden ist, der schon seine Dienerschaft hat, muss in dieses Ägypten ziehen oder zieht in dieses Ägypten. Und ich glaube, und das ist jetzt meine Interpretation, er fühlt sich ängstlich als Außenseiter. Er hat Angst um sein Leben, machtlos. Und dann sagt er das zu Sarai: Ich befürchte, du wirst bei den Männern Aufsehen erregen. Das heißt, es muss eine super schöne Frau gewesen sein, weil du so schön bist. Wenn dich die Ägypter sehen, sagen sie bestimmt, das ist seine Frau. Dir werden sie nichts tun, aber mich werden sie umbringen. Also, nenn dich meine Schwester. Ja, ehrlich, Sarai war seine Halbschwester. Also, er hätte sie auch Schwester nennen können. Aber damit zu sagen, du bist nicht meine Frau oder nicht als sie als Frau erkennen zu geben, war eine Sache, wo wir heute überlegen können, ist das so richtig? Aber wir wissen, es ist aus Angst geboren. Abrahams Angst, umgebracht zu werden. Von jemandem, der mehr Macht hat als er. Der Pharao, der diese große Macht hat, der nimmt tatsächlich auch, der hört das, oh, da ist eine tolle Frau angekommen hier, die will ich mir angucken, die will ich haben. Haben, kennt ihr das? Haben wollen. Und er geht einfach hin und nimmt sie mit. Nimmt sie mit in seinen Harem. Was steht hier? Er hat sich an ihr vergriffen. Okay, Kopfkino können wir ausschalten gerade. Abraham hatte Angst um sein Leben und bringt seine Familie in eine sehr, sehr schwierige Situation aufgrund von seiner Angst. Er wusste damals noch nicht ganz so viel von Gott, wie wir heute von Gott wissen. Und trotzdem geht uns das oft ganz genauso. Vielleicht hat Abraham das nicht mal sagen können. Oh, ich habe so eine Angst vor dem Pharao. Er hat nicht gesagt, hab Angst, sondern er hat einfach nur so ein Bild an die Wand gemalt. Denn die werden dich umbringen und so. Ich weiß auch nicht, was damals so in der Kultur abgegangen ist. Könnte sein, vielleicht war das eine sehr reelle Angst. Hätte Gott ihm geholfen, wenn er Sarai einfach weiter seine Frau genannt hätte? So, weil er das nicht macht, hat er voll den Stress in der Familie. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Mann oder ihr seid der Mann und sagt einfach, oh, das ist meine Schwester, und dann kommt der Pharao und nimmt sie mit. Hier unten bringt er sie wieder. Was ist dann mit eurem Vertrauen zueinander als Ehepartner? Könnt ihr euch das vorstellen? Aus der Angst geboren. Wo ist das? Was ist bei euch? Was sind bei euch die Dinge, die euch antreiben, wo ihr vielleicht Angst habt oder vielleicht Ärger oder wo es euch Unbehagen ist? Und diese Angst und dieser Ärger, dieses Unbehagen, dieses Ich muss mich schützen, bringt euch dann dazu, anstatt auf Gott zu vertrauen, euer eigenes Ding zu machen. Und das ist dann das Ding, was euren Ehepartner, eure Kinder, eure Eltern, eure Gemeinde oder irgendwas verletzt. Das gibt's in jedem von uns. Zum Beispiel bei mir. Bei mir war es so, ich kann euch ganz viele Beispiele geben, ich gebe euch nur eins. Ich wusste das nicht, aber über Jahre hinweg, seit ich klein bin, habe ich mich immer gerne geschützt. Ich hatte immer das Gefühl, wenn keine Menschen um mich sind und ich vielleicht mit einem Buch in der Ecke sitze, wunderbar, und lese, dann bin ich ruhig, dann tut mir niemand was, das ist was Nettes. Aber wenn Leute um mich sind, dann muss ich immer aufpassen, wollen die irgendwas von mir, ist hier irgendwas. Also ich habe immer mein Herz geschützt vor Leuten. Das passiert auch, das habt ihr auch gemerkt mal, an Gebetsbriefen zum Beispiel, die da nicht kamen, weil ich das nicht rauslassen konnte aus meinem Herzen, was da im Herzen drinne war. Ich dachte, ja, wenn ich das jetzt alles erzähle, wie reagieren dann Leute? Und dann weiß ich ja nicht, wie die reagieren, weil ich ja nie was zurückbekomme und so. Und dann spielt sich bei mir auch Kopfkino ab im Herzen. Und einmal habe ich gebetet mit Geschwistern und da sagte ein Bruder zu mir, Heike, Jesus ist da, neben dir, aber der hat gesagt, er redet jetzt nicht mit dir, weil du dein Herz vor ihm schützt. Und ich habe gehört auf ihn, auf Gott, und habe gesagt, stimmt das? Und habe gedacht, Mensch, das stimmt. Selbst vor Gott habe ich gedacht, auch Gott kann mich verletzen. Vor Gott muss ich mein Herz beschützen. Und ich habe es zugemacht. Hab ihn bis hier rangelassen, aber die letzten 2 Zentimeter nicht. Wie nah lasst ihr Gott an euch ran? Und ich hab's mir selber, ich wusste es nicht, ich habe das nicht gemerkt, bis mir das jemand gesagt hat. Ich bin so dankbar, weil jetzt kann ich dran arbeiten. Jetzt kann ich sagen, Herr, habe ich schon wieder mal zugemacht vor dir, ich muss dir das jetzt alles sagen. Und ich sage ihm viel mehr als früher und ich bin da so froh drum, weil ich merke, dass er vertrauenswürdig ist. Ein anderes Beispiel. Dasselbe Bild, genau. Kollegin von mir sagt, Heike, jetzt kann ich so viel Burmesisch, Myanmarisch, ich höre die unten, die einheimischen Leute, sie wohnt oben, ich höre die unten immer über mich reden. Jeden Tag sitzen die da, in der Nähe von diesem Saika-Häuschen, sitzen sie zusammen und reden wieder, was denn diese Ausländerin heute wieder gemacht hat. Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich will das nicht mehr. Ich habe so eine Angst, was falsch zu machen, dass die was Falsches über mich reden. Das sind Dinge, die bei uns im Kopf sind. Könnt ihr vorstellen, wie es ihr dann gegangen ist? Dann wollte sie nicht mehr raus aus der Wohnung. Natürlich nicht, wenn man Angst hat, was könnten die über mich denken? Ich bin total froh, auch sehen zu können, dass es anders läuft. Ein anderer, ein Bruder, also auch ein Missionar, ein Freund, sagte zu mir, weißt du was? Die reden immer über uns, dasselbe Thema, die reden immer über uns, die Burmesen unten, draußen. Und wenn ich das, jetzt kriege ich das auch mit, also genau das Gleiche. Und dann sagt er, dann habe ich mit meiner Frau, haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, okay, das nächste Mal, wenn wir einkaufen gehen, weil das war eine Frau auf dem Markt, die dann mit den Nachbarn und so über ihn geredet hat und sich ausgedacht hat, was er denn da so macht, sind die hingegangen, das nächste Mal, als sie einkaufen gegangen sind mit der ganzen Familie, haben sich vorgestellt und haben gesagt, so, wir sind das und das, wir haben so und so und das, also ja, wir haben eine Familie mit 4 Kindern und so. Und dann sagt er zu mir, und dann haben wir uns wieder rumgedreht, haben ihnen Tschüss gesagt, sind gegangen und auf einmal sagt die Frau zu ihrem Mann, Mensch, die verstehen ja alles. Aber das ist ja nett, dass die sich vorgestellt haben. Was unser Inneres mit uns macht und was Abrahams Inneres mit ihm gemacht hat, ist Angst. Absonderung vom Nächsten. Was Gott machen kann, ist Vertrauen bauen. Nicht jeder hat das gleiche Vertrauen, aber Vertrauen bauen auf ihn, dass er uns bewahren kann. Und da bin ich Gott so dankbar. Wenn wir zurückgucken, Gott hat diese Situation vom Abraham benutzt und hat Sarai wieder zurückgegeben und hat ihm ganz viele Tiere gegeben, ganz viele Geschenke gemacht. Diener, Schafe, Ziegen, Rinder, Esel und Kamele. Und dann hat er ihn rausgekickt aus Ägypten. Das war Gottes Antwort auf Abrahams Angst und auf Abrahams Nichtvertrauen. Gott kann auf krummen Wegen gerade schreiben. So groß ist der Herr. Gott ist derjenige, der Abraham benutzen wollte. Gott war derjenige, der Terach losgeschickt hat, um Abraham zu benutzen, zu gebrauchen, der mit Abraham Segen vorhatte, der sagte, du wirst ein Stammvater, ich werde dir Gutes tun, du wirst berühmt, der ihm Segen gegeben hat und den Leuten, die gegen ihn sein würden, das sagt er, die werden Fluch ernten und du wirst ein Segen sein für alle. Das hat er ihm schon gesagt, ganz am Anfang, schon am Anfang seiner Reise mit Gott, sagte Gott dem Abraham, das alles gebe ich dir. Nicht, weil Abraham so groß und toll war. Wir haben gesehen, Abraham macht sich auf den Weg. Er geht, obwohl er nicht wusste, wohin. Wir haben gesehen, obwohl wir vielleicht falsche Vorstellungen haben in unserem Leben, obwohl Abraham ja auch Dinge gemacht hat, die ihm, die seiner Familie nicht gut getan haben, hat Gott sie trotzdem gebraucht und trotzdem sie reich gemacht, sie beschenkt. Gott beschenkt in uns in den Sachen, durch die wir gehen müssen.
Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abraham. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann.
Wir erinnern uns, gerade haben wir gelesen, wie Abraham und Sarai in Ägypten waren. Der Pharao beschenkt sie mit vielen Sachen und sie sind wieder in Kanaan. Sie sind jetzt 10 Jahre in Kanaan und es sind andere Geschichten, die dazwischen kommen, wie Abraham sich verbündet mit verschiedenen Stadtkönigen, wie er den Lot rettet und dabei eben auch den Stadtkönigen ihren Besitz wieder zurückbringt und so weiter. Abraham handelt in seinem Land so, wie er das ganz normal, nicht so, dass Gott ihm alles sagen muss, sondern er lebt in dem Land und handelt. Und Leben geht weiter und ich möchte jetzt unseren Blick mal von Sarais Sklavins Richtung angucken, also uns die Geschichte Hagar. Wer war denn die Hagar? Die Hagar war eine, so wie es aussieht, eine von den Sklavinnen, die Abraham und Sarai hatten, die wahrscheinlich der Pharao der Sarai in Ägypten geschenkt hat. Die kam mit, war ja Sarai Sklavin, entwurzelt, aus ihrer Heimat rausgerissen, als Sklavin von einer fremden Familie musste sie dort arbeiten. Und wer waren Abraham und Sarai in ihrem Land, in Kanaan oder in Hagars Augen? Eigentlich eine einflussreiche Familie, die mit Königen aßen, verbündet mit den Stadtkönigen in Kanaan, verbündet natürlich auch oder irgendwie in Beziehung zu diesem Pharao, wo Sarai mal eben im Harem gewesen ist. Das politische Zünglein an der Waage in einem Krieg, Verbündeter des höchsten Gottes, wie er schon genannt worden ist. Das wussten die Leute in Kanaan. Sarai hatte zum Haushalt des Pharaos gehört, aber sie hat einen Makel, ein Leiden. Sie hat keine Kinder. Ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben, hat Abraham mal gebetet. Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt. Und ohne ein Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. In der Kultur ist ein Nachkomme absolut wichtig. Wer keine Nachkommen hat, ist nicht gesegnet. Der ist verflucht. Und Sarai ist diejenige, die das Gefühl hat, ich bin schuld. Durch mich gibt's hier keine Kinder. Ich bin diejenige, die Gottes Verheißung im Weg steht. Ich muss da jetzt irgendwas zumachen. Merkt ihr, bei ihr läuft das auch ab im Kopf und im Herzen. So wie vorhin beim Abraham geht es bei ihr auch los. Wer war die Hagar? Sklavin, geschenkt vom Pharao. Sie ist eingebunden in feste Verhältnisse, in der jeder seine Verantwortung hat. Abraham und Sarai geben ihr alles, was zum Leben nötig ist. Dafür muss Hagar ihnen die nötige Ehre geben, ihre Kraft und ihre Freiheit. Und nach so vielen Jahren will Sarai plötzlich noch mehr. Sie will Hagars allerprivatestes, persönlichstes wegnehmen von ihr. In Myanmar sehe ich ganz oft, das ist der Gedanke, ein Kollektivismus ist wichtig. Ganz enge Gemeinschaft von Leuten, die zusammengehören. Die Eltern zu ehren ist total wichtig. Selbst erwachsene Kinder, egal wie alt, tun, was die Eltern wollen. Die Eltern tun, was ihre Gesellschaft erwartet, sodass jeder in der Gesellschaft eingebunden ist. Ausbruch bedeutet ausgestoßen werden aus dieser Gesellschaft. In Myanmar suchen viele Leute, weil sie so arm sind, einen Patron, so nennt man das. Der versorgt sie mit Essen, mit Wohnen, mit Kleidung und auch, wenn nötig, mit medizinischen Sachen. Sie müssen ihnen dafür treu sein, sie ehren ihn vor anderen, sie arbeiten für ihn, wann immer er es braucht. Das heißt, sie geben ihre Entscheidungs- und Lebensfreiheit auf, ihre Eigenständigkeit und werden im Grunde auf Gedeih und Verderb abhängig. In Betrieben sind ähnliche Vorstellungen, ich sehe das in Linking Hands, noch das Management von Linking Hands, wenn in der Familie von einem Lehrer, von einem Mitarbeiter irgendjemand krank ist, dann muss da unterstützt werden, weil einfach die Versicherungen sind noch nicht wie hier, dann hilft die Firma. Und die sagt dann aber auch der jungen Person hier, du musst das machen und das, und da hat man nicht so viel Mitspracherecht und sagt, ich will das aber oder ich will das nicht. manche von uns Missionaren, die finden dieses System ganz furchtbar, dieses Patron- und Klientensystem. Ich gebe mich an die Person und die Person hat dann alle möglichen Rechte, aber die Person stellt sicher, dass ich leben kann, dass ich gut leben kann. Aber in Myanmar sehen wir das ganz, ganz, ganz oft bei Bauern, die ihr Land verlieren. Die suchen sich irgendwo jemand Reiches und hängen sich an den. Ich habe schon viele Freunde gehabt, die gesagt haben, ach, ich suche jetzt eine Arbeit, wo ich weiß, der beschützt mich, der hilft mir, der hilft meiner Familie. Aber das heißt dann auch, das Leben lang in diesem Verhältnis zu bleiben. Und manche von uns Missionaren, gerade wenn wir aus dem Westen kommen, gerade unsere Amerikaner, die sagen, nee, das ist ja furchtbar, Individualismus, und du musst doch frei sein und selber entscheiden können und so. Mir ging es auch schon so, da kam jemand und wollte sich in Abhängigkeit von mir stellen. Da war jemand, eine psychisch kranke Person, die einfach Hilfe brauchte, auch für die Medikamente, die er brauchte und so weiter. Und er kam immer wieder zu mir. Und ich, boah, nein, das will ich nicht. Ich will diese Situation nicht. Ich hatte da total Angst vor. Aber ich habe das Denken damals auch nicht verstanden. Es ist wirklich sehr hilfreich, wenn wir kein Sozialsystem haben, keine ärztliche Hilfe, ganze Versicherung und alles. Wenn das alles nicht da ist, braucht man andere Hilfe. Die Sklavin Hagar war eine Sklavin, hat alles bekommen, was sie brauchte. Und jetzt fühlte sie sich befleckt als Gebärbehälter für Sarai, als Person nicht gesehen, erniedrigt. Aber plötzlich mit dem Kind vom Abraham, was ja dann auch kam, steigt ihr Ansehen. Jetzt ist sie die Nebenfrau, wow, die den Erben geboren hat. Sie überhebt sich und reibt damit Salz in die Wunden von Sarai. Sarais Makel, kein Kind zu bekommen, und jetzt hat die Nebenfrau, die eigentlich ihre Sklavin war, jetzt hat die das Kind und macht sich groß. Doppelte Demütigung für Sarai. Und die schlägt zurück. Sie beklagt sich natürlich bei Abraham und Abraham sagt, ich bleib da außen vor. Ich glaube, das machen Männer manchmal so, kann das sein? Ich bleib da außen vor, du regelst das. Und dann, hier unten, in der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davon lief. Ah, sehr christlich, gell? Ist das Richtige, was man machen sollte? Und was passiert dann? Nachdem Sarai zurückgeschlagen hat, flieht die Hagar aus der Beziehung. Sie versucht, da rauszukommen. Und was passiert? Wieder ist Gott da, in diesem ganzen Schlamassel. Gott ist wieder da und was macht er? Er zieht nicht alles auseinander und sagt, das ist falsch, wie ihr jetzt lebt. Er lässt sie in dem selbstverschuldeten Mist, Beziehungschaos, und er spricht zu Hagars Herzen. Gott zettelt keine Revolution an, aber er revolutioniert Hagars Denken. Eine Sklavin, die abgehauen ist, mit einem Kind. Und da steht plötzlich der Engel des Herrn und fragt, Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Habt ihr das mal gehört? Habt ihr mal Gott sagen hören? Ich kenne dich, ich sehe dich, ich bin hier. Erinner dich, wo du herkommst und wo willst du hin jetzt? Vielleicht wolltet ihr auch mal flüchten aus so einer Situation. Und dann stand Gott da. Warte mal einen Moment. Schön, ich sehe dich, ich weiß, wer du bist. Was macht er? Geh zurück, sagt er. Geh zurück. Bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Und was macht er noch? Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Der Engel des Herrn, also Gott, spricht zu Hagars Herz, spricht sie direkt an. Gibt ihr einen Segen, gibt ihr eine Hilfe, gibt ihr eine Zukunft in dieser scheinbar ausweglosen Situation, aus der sie gekommen ist? Gott sieht unsere Situation und er kann innere Heilung geben, sodass wir auch die Situation, in der wir sind, ertragen können. Gott hat den Plan, sich in der für alle Umwelt offensichtlich unmöglichen Situation Abrahams als groß zu erweisen. Wo sind unsere unmöglichen Situationen? Ich habe euch schon erzählt von Bananain, der Arbeit mit Behinderten. In Myanmar als Beispiel, wir haben Familien, die sind gut buddhistisch, die haben einen festen Platz in der Gesellschaft ihres Ortsteils, ihr haben ein religiöses Leben und dann haben sie ein behindertes Kind. Was eine Schande für die Familie. Gesichtsverlust vor der Gemeinde, schlechtes Karma. Bananain hilft Menschen mit Behinderung eine Arbeit zu finden, in dem sie selber Würde erkennen, Liebe erkennen, Wert erkennen, trotz Behinderung, in dem sie selbstständig werden können. Gott benutzt diese verworrene Situation mit Behinderten in Myanmar, wo oft Behinderte noch weggesteckt und Zug eingeschlossen werden. Gott bricht durch diese starren sozialen Verhältnisse durch und durch die religiösen Vorstellungen. Und er handelt aus Gnade und aus Liebe. Karl-Heinz, darf ich dich noch mal bitten? Eine letzte Geschichte.
Als Sarah 127 Jahre alt war, starb sie in Hebron, das damals Kirjat Arba hieß, im Land Kanaan. Abraham trauerte um sie und weinte an ihrem Totenbett. Dann ging er zu den Hethitern und bat sie: Ich bin nur ein Fremder bei euch und besitze kein eigenes Land. Überlasst mir ein kleines Grundstück für ein Familiengrab, ich will es euch bezahlen. Natürlich, antworteten die Hethiter, du bist ein Mann, vor dem wir Achtung haben, denn Gott ist mit dir und er hat dich reich und mächtig gemacht. Darum ist es für uns alle eine Ehre, wenn du dir das Beste unserer Gräber aussuchst und dort deine Frau beerdigst.
Abraham, der einfach nach Kanaan ausgezogen ist, nachdem Gott ihm das gesagt hat, der hier und da Probleme in seinem Leben hatte, wie jeder von uns, steht am Ende von Sarais Leben und er kriegt hier ein Zeugnis ausgestellt von den Hethitern, die jetzt da im Land sind. Erinnert ihr euch? Ich habe gesagt, der Abraham, der hatte ein Problem, fühlte sich machtlos, wusste jetzt nicht, wer bin ich hier in diesem Land. Hier sagt er auch, ich bin ein Fremder bei euch, ich habe kein Land, ich brauche aber einen Platz, wo ich meine Frau beerdigen kann. Immer noch dieses Gefühl von Fremdsein. Und was macht Gott? Ich glaube, Gott hat zu Abraham gesprochen, als die Hethiter geantwortet haben, natürlich, du bist ein Mann, vor dem wir Achtung haben. Wow. Denn Gott ist mit dir. So ein ganz kleines, ganz normales Leben. Für mich nach Myanmar zu gehen. Für meine Freundin, die Angst hat, weil sie unten auf der Straße Leute über sie reden hören. Bei euch, wie ihr vielleicht auch Probleme habt in euren Familien, Ehen, Beziehungen, wie ich auch in Myanmar. Aber unsere Herzen sind da, wo Gott sie haben will. Wir sagen, Gott, nimm du unser Leben. Wir wollen für dich, zuallererst für dich ein Lob sein in unserem Alltag. Wie viel Mist passiert, klar, aber die anderen Leute, die Gott nicht kennen, sagen, denn Gott ist mit dir. Die haben das gesehen. Nicht, weil jetzt Abraham so fest irgendwas gemacht hat, der hat ganz normal gelebt, aber die Leute sehen, Gott ist mit dir. Die Leute sehen, er hat dich reich und mächtig gemacht. Wir können vielleicht sagen, er hat uns reich beschenkt. Darum ist es für uns alle eine Ehre, wenn du dir das Beste unserer Gräber aussuchst. Ganz kurzes Beispiel. Letztes Jahr ist ein sehr guter alter Freund gestorben von mir, mit dem ich zusammen interkulturelles Training in Thailand gemacht habe. Er ist über 80 geworden. Seine Frau hat Parkinson, wir sehen sie hier. Und er hat sich sein ganzes Leben, die ganze Zeit eingesetzt für einen bestimmten Volksstamm, für die Felsenbewohner. Und am Ende seines Lebens bitten sie ihn oder bitten die Leute ihn, erstens mal kommen alle ins Krankenhaus, in die Intensivstation. Rundrum lagen auch Leute, die alle krank waren, aber kaum jemand kam. Und zu ihm kam ständig jemand vor seinem Tod. Und man hat das gemerkt, wie gut ihm das tat, sie ihm Mut zugesprochen haben und alles. Alle waren sie da, die kamen aus verschiedensten Ländern, Volksstämme, aus den Felsenbewohnern, aus anderen, überall her. Und dann sagten die Leute, die Felsenbewohner, du hast uns geholfen, dass wir uns hier ansiedeln können in diesem Land, in Thailand. Du hast uns geholfen, dass unsere Kinder hier zur Schule gehen können, dass wir eine Bibel haben, die Margarete, die übersetzt die Bibel. Du hast uns mit so viel geholfen, wir wollen, dass du bei uns begraben wirst. Und da haben wir tatsächlich, nachdem wir in Chiang Mai also auch Abschied gefeiert haben und so, sind wir hingefahren in das Dorf, oben auf dem Berg. Man konnte rüber gucken nach Myanmar, weil da kamen die Leute her, da war er auch ganz lang. Und da wurde er beerdigt. Zeugnis eines Lebens. Viele Sachen, die nicht so laufen, wie wir das gerne hätten. Viele Sachen, wo auch unser Herz uns einfach einen Strich durch die Rechnung zieht, wo wir nicht so vertrauen, wie wir könnten, aber Gott macht das. Und Gott spricht durch unsere Herzen, durch jeden von uns, wenn wir unser Leben ganz ihm anvertrauen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.